Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hallo. Es ist wieder soweit, eine neue Woche, eine neue Anime-News-Wahnsinnsfahrt. Wir haben natürlich wieder die Nachrichten aus, was in letzter Zeit so passiert ist in der Anime-Welt in der letzten Woche für euch hier zusammengetragen. Und ja, also es gibt einige wilde Neuankündigungen, Fortsetzungen natürlich. Wir können wieder ins chinesische Kino gucken, da geht ein weiterer Anime-Film steil. Also es ist einiges dabei. Es gab noch weitere Updates von der Annecy, die jetzt gelaufen ist, zu Anime-Filmen. Also da können wir über alles Mögliche heute noch sprechen. Vieles so, was so jetzt schon mal im Vorhinein noch angekündigt wird, wo wir dann nochmal mehr Details auf der Anime-Expo Anfang Juli bekommen werden.
Ach ja, ist es nicht schön, wenn Sommer ist und überall Messen stattfinden. Aber ganz ehrlich, das wird wahrscheinlich eine Menge davon noch ziemlich weit in die Zukunft greifen, ne?
Ja, vieles geht jetzt nur noch ab 2025 los.
Yep.
Was jetzt aber demnächst losgeht, denn wir blicken einmal kurz nach Deutschland. KSM hat verlauten gegeben, dass sie sich 4 Mamoru Hosoda-Filme gesichert haben. Amo und Yuki, Der Junge und das Biest, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang und Summer Wars. Die Filme sind, muss ich gerade überlegen, die meisten davon sind vorher, glaube ich, bei Kase veröffentlicht gewesen. Amo und Yuki, Das Mädchen, das durch die Zeit sprang und Summer Wars. Der Junge und das Biest war bei Universum veröffentlicht, beziehungsweise heute Leonine. Und ja, anscheinend ist die Lizenz ausgelaufen jeweils und KSM bzw. deren Mutterfirma Play-On Pictures hat die sich gesichert, denn auch Anime Limited hat zu Kunde gegeben, also die britischen Partner, dass sie jetzt auch im Besitz der Mamoru Hosoda-Lizenzen sind, dieser Filme, beziehungsweise von irgendeinem davon, jetzt glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, welcher davon. Die werden dann jetzt, also demnächst nochmal über KSM neu rauskommen.
Ja, das ist natürlich cool. Alles gesehen, alles gute Filme. Das Mädchen, das durch die Zeit springt, natürlich der älteste. Ne?
Yep.
Also, ja, nicht der älteste überhaupt von Hosoda, der hat ja früher schon einiges gearbeitet, aber von seinen Sommer-Blockbustern, ne? Von seinen Kinofilmen, mit dem er so seinen Namen gemacht hat, ist es der erste.
Ja, also die ersten 4 Originals quasi, die er gemacht hat, auch wenn Das Mädchen, das durch die Zeit sprang, auch noch auf einem Buch basiert, aber
jo.
So. Aber da sind ja noch viele Änderungen drin. Aber ja, die gibt's dann jetzt demnächst bei KSM. Dann kommen wir auch schon zu den neuen Anime-Ankündigungen. Und ja, also wie eben schon angekündigt, vieles davon wird jetzt erst ab 2025 stattfinden. Wir haben da zum Beispiel Flower and Asura, wurde jetzt angekündigt, ist geschrieben, das Original, die Original-Manga-Vorlage von der Sound-Euphonium-Autorin Ayano Takeda und soll 2025 die Anime-Adaption rauskommen. Bei Studio Bind wird's gemacht, also der White Fox-Ableger, der auch die Mushoku Tensei-Animationen macht und Regie geführt von Ayumu Uwano, der oder die auch vorher schon bei Mushoku Tensei und Unimai Storyboards und Episodenregie geführt hat. In der Geschichte geht es irgendwie um eine Kleinstadt auf einer Insel, wo gerade mal 600 Leute leben und die eine der beiden Protagonistinnen kann anscheinend sehr gut vorlesen. Die andere ist die Präsidentin vom Broadcasting Club und möchte die andere, die halt so gut vorlesen kann, für ihren Club gewinnen.
Jo. Radio, Amateurradio.
Ja,
ne?
Genau. Also klingt nett. Das erste Visual sieht auch nett aus. Das bei Studio Bind ist, wird es wahrscheinlich ziemlich gut aussehen. Und da es von der Sound Euphonium Autoren ist, wird es wahrscheinlich eine Menge Queerbaiting darin geben. Ja, also Nette Angelegenheit, mal sehen, was das dann am Ende wird. 2025 soll es halt erst rauskommen.
Ja, so Details fehlen uns halt noch. Ne? Ich kann jetzt nicht sagen, ob das einfach in eine rein entspannende Richtung geht oder ob das auch ein typisches Jugenddrama ist oder was auch immer.
Ja, es wird wahrscheinlich halt ein Jugend... Also wenn es halt so ist, ne, wie es Sartre vornimmt, dann wird es wahrscheinlich auch etwas ein etwas stilleres Drama.
Jo, möglich.
Dann haben wir noch Neues von Bones. In 2025 soll Gatchakuta rauskommen. Und das ist eine interessante Angelegenheit. Gatchakuta ist von der Mangaka Kei Urana. Und das war vorher eine Gehilfe von dem Soul Eater Mangaka. Und der Soul Eater Mangaka zählt auch als einer ihrer großen Vorbilder generell für ihr Schaffen. Und Gatchakuta läuft, glaube ich, auch bei Shonen Jump Plus. Sogar direkt im Shonen Magazin, im Weekly. Und soll wohl auch recht gut sein. Also die Bilder, die jetzt hier in diesem ersten Teaser auch gezeigt werden, die halt aus dem Manga noch kommen, die Bilder, sehen auch sehr abgefahren und wild aus. Das wird wahrscheinlich eine wilde Angelegenheit. Und wenn es halt so irgendwie so den Stil von Soul Eater und Fire Force irgendwie nachahmt oder in die Richtung geht, dann... Ja, also bin ich da definitiv dabei.
Ja, das ist ein cooler Trailer. Die haben dieses Medium vom Motion-Comic-artigen Trailer jetzt um einiges besser umgesetzt als viele andere. Die haben sich da Mühe gemacht. Und sie haben auch noch zwischendurch so schon fertiges Material reingeschmissen, aber das ist nur von Hintergründen, weißt du? Nur 3D-animierte Hintergründe. Und von den Charakteren, wie sie im Anime aussehen, haben sie noch nichts rein. Deswegen bleibt noch Spannung und Unwissen übrig.
Wie gesagt, es wird bei Studio Bones gemacht. Fumihiko Suganuma führt Regie. Die ist auch wieder ein Regiedebüt. War vorher bei so ein paar Sachen wie Hanasaku Iroha, Shirobako, Charlotte, also einigen. War vorher bei PA Works halt unterwegs. Und in Gatchakuta soll es um eine Welt gehen, die halt in zwei geteilt ist. Die Reichen, die quasi in der obersten Schicht wohnen, und die Armen, die unter ihnen wohnen, auf denen immer das Müll quasi ausgeladen wird. Und dann kommt es aber so, dass der Protagonist Rudo, dem ein Mord vorgeworfen wird und der deswegen in die Hölle verbannt wird. Also das ist noch eine Stufe unter der Armenschicht, wo im Prinzip der Müll noch weiter runtergeworfen wird, wo der Müll von den Armen hingeworfen wird quasi und er sich jetzt da wieder rauskämpfen muss, um seinen Namen reinzuwaschen.
Also okay, Battle Angel Alita lässt grüßen. Ne?
Ja.
Aber trotzdem, ja, coole Sache.
Auf jeden Fall. Also sieht interessant aus, bin ich gespannt. Dann auch eine fette Ankündigung die Woche. Guilty Gear bekommt einen Anime. Und zwar soll der heißen Guilty Gear Strive Dual Rulers. Also mit dem Strive im Titel basiert es halt auch auf dem aktuellsten Guilty Gear Spiel. Und Arc System Works ist, glaube ich, gerade wirklich in so einem absoluten Hoch. Was ihre Spiele und IPs angeht, Dragon Ball FighterZ war schon super beliebt, über Strive höre ich nur immer wieder Gutes. Und da finde ich es auch geil, jetzt einen neuen oder den ersten Guilty Gear Anime zu bekommen. Es gab ja vorher schon mal einen Anime zu BlazBlue, dem anderen Franchise von Arc System Works. Der BlazBlue Anime soll wohl leider nicht so gut gewesen sein, ich habe ihn nicht gesehen. Aber bei Guilty Gear, wenn ich mir das so anschaue, das soll bei Sunsiken gemacht werden, also das CGI-Studio, was halt ihre Büros mit Trigger teilt, aber halt vor allem durch ihre ganzen Bushiroad-Adaptionen bekannt ist, also die von DJ und Bang Dream. Und die haben 2022 schon mal zum einjährigen Jubiläum von Guilty Gear Strive ein Musikvideo animiert. Und wenn man sich das so anschaut, also sind da auch viele 2D-Sequenzen drin, aber die 3D-Sequenzen, die da drin sind, die sehen auch aus, als wären das tatsächlich direkt die Charaktermodelle aus den Spielen,
yeah.
Die sie hier animiert haben. Und wenn sie so eine Anime-Adaption, eigentlich eine richtige TV-Anime-Adaption angehen, wäre das eigentlich ziemlich cool, wenn Sandseeken tatsächlich einfach die Charaktermodelle zur Verfügung gestellt bekommt von Arc System Works und die machen dann da draußen einen coolen Anime. Das mehr bräuchte es gar nicht.
Nee, eigentlich nicht, ne? Wenn ich mir den Trailer hier so anschaue, ne, für das Musikvideo, dann ist der Stil sehr ähnlich dem Videospiel, aber es ist auch ein kleines bisschen anders. Es ist nicht so, dass Sandseeken nicht so seinen eigenen Touch da dabei hat, ne?
Ja, also habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Da sollen mehr Infos dann auf der Anime Expo folgen. Regie für Chigeru Morikawa hat vorher den letzten oder Argonavis-Film Regie geführt. Also das war auch ein Spin-off zu Bang Dream. Und bin ich auch durchaus gespannt.
Es wird auch wirklich mal Zeit, ja. Schon in den ersten Guilty Gears gab es einiges an Anime-Zwischensequenzen drin in den Spielen. Und
ja, klar. Ich meine, die sind ja auch recht bekannt, Blast Blue und Guilty Gear, dafür sehr viel Story auch zu haben.
Yes, 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 yes. Obwohl die Story meistens in so Visual-Novel-mäßigen Stil gezeigt wird und erzählt wird. Trotzdem, die haben immer schon genug Anime-Zwischensequenzen drin gehabt von vornherein. Das Ding ist prädestiniert dafür. Let's go.
Ja, das auf jeden Fall. Dann haben wir noch einen neuen Original-Anime, der angekündigt worden ist, von Takara Tomy und King Records. Namens Princession Orchestra. Und der soll 2025 rauskommen. Takara Tomy kennt man als diejenigen, die zum Beispiel für das Beyblade-Franchise verantwortlich sind. Und da das liest sich wie Musical Magical Girls.
Ja.
Sieht auch von den Designs auch sehr so aus in die Richtung. Es findet irgendwie halt in einem Land statt, wo Monster auf einmal angreifen und die Prinzessinnen können die irgendwie mit ihrer Musik halt besiegen. Und wird dann gemacht bei Silverlink, die Animation. Regie für Shin Onuma, hat auch Regie geführt bei Bofuri, I Don't Want to Get Hurt und bei den Fate Collide Anime. Wir haben jetzt noch auch dazu halt auch noch nicht kein wirkliches Footage außer die Charakterdesigns, die halt, ja. Wie gesagt, so Magical Girl-mäßig schon ein bisschen aussehen. Erinnert mich auch so ein bisschen an, wie heißt denn das nochmal, das mit den Edelsteinen der Anime, weil irgendwie die Designs so leuchten, so ein bisschen, weil so wie die Farben genutzt werden, auch irgendwie mich so an Edelsteine erinnert.
Ja, das alles hier hat so viel Reflexion drin, dass man meinen würde, die würden alle irgendwie glänzen wie eine glatte, spiegelartige Oberfläche, ne? Auch die Haare und alles. Deswegen, ja, ich verstehe, was du meinst. Ich frage mich jetzt nur, was da der Schwerpunkt ist. Ist es einfach nur ein Idol-Anime, der sich als Magical-Girl-Anime versteckt? Oder ist die Musik nur Beiwerk? Oder gehört das alles einfach direkt miteinander zusammen und verschmolzen und kann nicht getrennt werden? Wer weiß.
Ja, dass ja mit King Records produziert wird, die ja halt ein Musiklabel sind, wird da schon die Musik sehr im Vordergrund stehen.
Ja, das könnte gut sein.
Man muss ja CDs verkaufen.
Das muss sein.
Ja. Dann haben wir auch noch ein großes Franchise, Tokyo Revengers geht in die nächste Runde. Das wird jetzt auch einfach so noch schon angekündigt, dass Tokyo Revengers auch jetzt eine Viertelstaffel noch bekommen wird. Mehr kann ich dazu jetzt auch nichts sagen. Ich sehe jetzt, es gibt auch einen Trailer, aber ich habe keine Ahnung tatsächlich, ob das Material ist aus den Staffel 2 und 3, weil ich jetzt noch nicht gesehen habe. Weil seitdem das halt auf Disney Plus ist, bin ich da auch nicht so inclined, das zu sehen. Danke, Disney. Aber, yippie. mehr Infos haben wir dazu auch noch nicht, wann die dann kommen soll, die nächste Staffel oder sonst irgendwie was. Aber es wird auf jeden Fall kommen.
Ja, da kannst du sagen dazu, was du willst. Aber so viele Leute wie Fans davon sind, so gut wie sich der Manga verkauft hat, sind die bestimmt eine Menge dabei, die froh sind, dass sie das alles noch umgesetzt bekommen.
Ja. Dann haben wir noch einen neuen Light-Anime.
Okay.
Wir haben schon mal darüber hier gesprochen, es gab ja schon mal diese Ankündigung von Animation ID, die diesen Begriff geprägt haben. Das war Anfang Juni, ist deren erster Anime dieser Sorte gestartet, den sie Light-Anime nennen. Und das heißt Moriarty's Perfect Crime. Das ist eine Novel-Reihe, die eben einen solchen Light-Anime bekommen soll. Und wie man dem Trailer entnehmen kann, ist es halt ein fucking Motion-Comic. Wir brauchen dafür keinen neuen Begriff, ihr Penner.
Ich bin ziemlich enttäuscht, weil du merkst richtig, dass wenn das Bild auf einmal anfängt zu bewegen mit den Augen oder den Mündern, dass dir Zeichenstil von der Animation nicht genau zusammenpasst mit dem Original, ne? Da geht der Mund auf und dann denkst du, hä, der offene Mund ist aber anders gezeichnet als der zuende Mund, ne? Mhm. Und auch wenn die Augen blinzeln, dann geben sie keine Blinzelanimation, sondern sie tun sie einfach nur mal zusammenschrumpfen, die Augen auf den Strich und wieder auseinanderbehnen. Also es ist schon ziemlich so faul wie möglich gemacht mit so einem Live-2D-Animationszeugs. Nicht begeistert.
Ja, ich meine, I don't know, das ist sowieso jetzt nichts von der sowieso dann in dem Stil auch nichts unbedingt, was ich jetzt so gucken würde. Und ich finde es auch schade, weil die Prämisse klingt eigentlich gar nicht mal so uninteressant. Weil es geht um Moriarty, dem Bösewicht der Sherlock Holmes-Reihe. Und der, über den wird Besitz ergriffen von einer Nobeltochter aus reichem Hause, die in einer anderen Welt gelebt hat und dort schlecht behandelt worden ist von ihrer Familie und nach ihrem Tod sich plötzlich im Körper von Moriarty wieder befindet.
Oh, okay. Und die koexistieren dann, oder wie, die beiden?
Das bin ich mir nicht so ganz sicher, ob sie dann irgendwie sich Mind-Battles liefern oder sowas.
Es wäre natürlich geil, wenn Moriarty einfach nur, nichts tun kann, nur zuschauen, während sie durch seinen Alltag durchläuft. Das wäre natürlich lustig.
Ja, also es klingt halt wirklich tatsächlich nach einer netten Idee. Ist schade, dass es dann keinen richtigen Anime bekommt, sondern halt so einen Motion-Comic. Der soll dann im Juli, Mitte Juli am 19. starten im japanischen Fernsehen. Ich habe keine Ahnung, wie lange diese Dinger auch gehen, weil jetzt ja ein vorheriger Anime, was am 7. Juni gestartet ist, weiß ich auch nicht, ob das schon zu Ende gegangen ist auch oder so.
Habe ich nicht verfolgt.
Ich auch nicht. Also, wir haben da nur über die Ankündigungen geredet halt hier. Und sonst ist es halt nicht, bin ich da nicht die Zielgruppe.
Naja.
Und was wir sonst noch haben, die Saison, die Frühlingssaison ist dabei, zu Ende zu gehen. Ein Titel ist es auch schon, der dann direkt mit einer zweiten Staffel, eine zweite Staffel am Ende angekündigt hat. Und zwar, I was reincarnated as the Seventh Prince.
Puh. Also,
ja,
da bin ich mal echt gespannt. Ich habe fast schon so ein Déjà-vu, ne? Erinnerst du dich, wie toll die erste Staffel von Seven Deadly Sins war? Und wie es danach einfach nur noch bergab geht? Ich habe die Serie gesehen und ich habe dasselbe Gefühl. Die ist so richtig spaßig, übertrieben und super gezeichnet und animiert. Und dann zweite Staffel, das wollt ihr nochmal toppen? Zweifel.
Okay. Ja, mal sehen. Ich hab's nicht gesehen. Ich kann dazu nichts sagen.
Na, vielleicht kann ich dich ja beim nächsten Anime Slam Podcast davon überzeugen, mal reinzugucken.
Das werden wir ja sehen. Dann kommen wir zu ein paar Updates. Wir blicken einmal, wie ich am Anfang gesagt habe, ins chinesische Kino. Denn da gibt es einen Neustart, der das Boxoffice erobert hat. Haikyuu! The Dumpster Battle. Der erste Teil der zwei finalen Haikyuu-Filme ist in China letztes Wochenende gestartet und hat fast 10 Millionen Dollar eingenommen in seinem ersten Wochenende. Und das, obwohl er nicht mal am Freitag gestartet ist, sondern am Samstag. Also er hat innerhalb von 2 Tagen diese 10 Millionen Dollar eingespielt.
Jo. Jo, 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 jo.
Ist damit doppelt so viel oder sogar mehr als doppelt so viel als Platz 2 im aktuellen Ranking Be My Friend, ein chinesischer Comedy-Film, der 4 Millionen eingespielt hat.
Ich frag mich, was in den Köpfen der chinesischen Fans vorgeht. Haben die die ganzen Nachrichten alles mitbekommen von den riesigen Kinoerfolgen? Und dann haben sie gedacht, oh, da muss doch was dran sein, das muss ich unbedingt gucken. Oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall mögen sie es.
Ich weiß halt auch nicht, ob es alles vorherige von Haikyuu da überhaupt zu sehen gibt, weil The Dumpster Battle, das ist das Ende, das ist ja das Finale.
Ich weiß es auch nicht genau, aber ich glaube, was Manga angeht, dürfte die Chance nicht schlecht sein, dass der in China erhältlich ist.
Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit. Jetzt hatten wir dieses Jahr schon 3 erfolgreiche Animationsfilme aus Japan im chinesischen Kino. Mit Der Junge und der Reiher und zuletzt haben wir schon über den Doraemon-Film gesprochen, Nobita's Earth Symphony. Und jetzt noch Haikyuu. Wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal sein. Also wenn das jetzt auch so, ja, halt häufiger passiert und die chinesischen Firmen werden sich ja sicherlich da auch denken, wir holen da so viel, wie die chinesische Regierung zulässt, halt zu uns, weil wir machen ja Geld damit.
Mhm.
Werden wir das sicherlich noch ein paar Mal jetzt auch sehen, denke ich mal.
Ja, Japan wird es auf jeden Fall recht sein. Alle Unterhaltungen, Softpower und eine Art und Weise, eine Beziehung aufzubauen zu einem Land, die definitiv dann Wogen glätten kann. Weißt du, wenn du sagst, hey, wir sollten uns nicht streiten, wir sind doch wirtschaftlich so sehr verbunden, es hat doch nur Vorteile für uns, bla bla bla, ne? Deswegen könnte gut sein, dass Anime was Positives bewirken könnte. Ich werde die
zum
Daumen
ersten Mal
nicht
in der Welt.
Ich meine, ja, okay, vielleicht ist das ein kleines bisschen zu optimistisch, aber egal, passt.
Ja, wir haben noch einige, jetzt Startdaten, also ein paar Serien, die wo angekündigt worden ist, wann die laufen werden, in welcher Saison. Einmal haben wir Kagaku Manga Survival, was so ein Educational Manga ist, der auch schon 2 Filme bekommen hat in Japan. Und da wird die TV-Serie dann jetzt bei Studio Gallop gemacht, wie auch schon die beiden Filme, und soll im Oktober rauskommen. Keine Ahnung, ob das dann großartig noch außerhalb Japans irgendwie gezeigt wird, ob das dann von irgendjemandem lizenziert wird, weil es ja wirklich so Kleinkinderprogramm ist.
Mhm.
Aber ich meine, Crunchyroll schnappt sich sowieso alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Dann haben wir noch den Need Konoichi. For some reason I started living with a Need Konoichi. Da hatten wir auch schon mal einen Trailer und haben ein bisschen drüber gesprochen. Über auch den Fußfetisch, den man auf dem Cover eindeutig sehen kann. Wie prominent die Füße nach vorne gehalten werden von der Protagonistin. Und die engen Anzüge halt und alles. Das soll im Januar 2025 an den Start gehen. Also auch erst Anfang nächsten Jahres. Wir haben Tying the Knot with an Amagami Sister, wo es um den Studenten geht, der auf einmal irgendwie dazu gezwungen wird, eines von 3 Mädchen zu heiraten, um einen Tempel zu übernehmen. Das soll im Oktober starten und soll auch direkt für ein halbes Jahr durchlaufen, also 24 Episoden haben.
Okay.
Ja, aus irgendeinem Grund ist auch Oktober immer diese Saison, wo die 2 Kuren starten oder wo sehr viele von diesen 2 Kuren starten.
Oh, da habe ich jetzt gar nicht wirklich drauf geachtet, aber wenn sich so ein Muster anbietet, dann okay.
Dann haben wir noch den Mirage Queen, französischer Untertitel, den ich es der Vacances Elegance?
Ja, so
Vacances Elegance?
Nee, Vacances, glaube ich, stimmt schon. Auf jeden Fall, ja, würde man sagen, ne, die elegante, der elegante Urlaub oder so, ne?
Irgendwie so. Das ist jetzt der erste Spielfilm aus diesem Franchise, das hatte schon OVA bekommen, 2018 2021, nee, 2022 ist die rausgekommen, wo es ja um eine, so eine klassische Jeeves-Geschichte geht, aber hier halt mit Luftschiffen noch im Spiel. Mhm. Und ja, jetzt soll der erste Spielfilm rauskommen und das im nächsten Frühling, also Frühling 2025 in den japanischen Kinos.
Okay, ja, irgendwie, ja, das geht um maskierten Dieb, die Sorte, ne? Und,
ja.
Aber trotzdem, man sieht nirgendwo in den ganzen Promobildern irgendwann eine Maske, ne? Aber egal, vielleicht fällt es mir irgendwann mal in den Schoß und ich kann es mir angucken.
Ich glaube, das ist eher so, weil halt die Protagonistin oder der Protagonist immer anders aussieht, tatsächlich. Also, dass also, da du? Die Maske mit gemeint ist, dass es irgendwie so ein Full-Bodies-Kostüm
ist. Ach so, oh, okay. Also,
ist.
Dass er sich wie Lupin immer
ja.
völlig verkleidet.
Genau. Was wir noch haben, die Annecy, das Annecy Film Festival ist gewesen, wo es ja speziell um Animationsfilme geht. Und dort sind die ersten 20 Minuten von The Lord of the Rings, The Roar of the Rohirrim gezeigt worden. Mhm. Endlich mal, nachdem dieser Film schon vor Ewigkeiten wirklich angekündigt worden ist. Und jetzt haben wir endlich erste Bilder dazu. Wir wissen, wie er aussieht. Wir wissen, der soll 2,5 Stunden lang gehen.
Okay,
bro. Was wirklich lang ist für einen Anime-Film. Und ja, jetzt ist noch irgendwie bestätigt worden, dass Peter Jackson und Fran Walsh, also die ja an den ersten Trilogie und an der Hobbit-Trilogie gearbeitet haben, als Executive Producers gecredited sind, aber das bedeutet jetzt nicht unbedingt viel. Also weiß ich nicht, warum man da unten wirklich eine News draus macht. Aber ich finde es cool, endlich mal Bilder davon zu sehen, die auch wirklich sehr hochwertig aussehen.
Also, ja, also sehr überzeugend von der Qualität des Designs und allem. Ich bin nicht 100%ig sicher, ob ich dieses Charakterdesign super toll finde. Es sieht gut aus, ich weiß aber nicht, ich weiß noch nicht, ob es für mich in meinem Herzen passt zu Herr der Ringe. Aber ja, mal sehen. Ich gucke es mir auf jeden Fall an, wenn ich es in die Finger kriege.
Ja, also eine spannende Angelegenheit auf jeden Fall. Ja, ich denke, werde ich mir sicherlich auch mal angucken, obwohl ich jetzt nicht so in Herr der Ringe drin stecke. Aber für so ein Anime-Epos bin ich auf jeden Fall zu haben. Und das halt im Herr der Ringe-Franchise halt wirklich so einen Film zu haben, ist schon krass.
Ja, sehr geil.
Ja, jetzt müssen wir nur noch wissen, wann der denn endlich mal auskommt. Das wäre eigentlich ganz schön, aber jetzt kann's ja wirklich nicht mehr so lange dauern, denke ich mir, wenn sie jetzt auch schon die ersten 20 Minuten gezeigt haben.
Ich weiß es echt nicht. Annecy ist halt so ein Festival, wo jeder sich den Rücken kaputt krümmt, um da hinzukommen. Wir haben ja auch schon darüber berichtet, dass einige Leute, wie zum Beispiel bei Lookback, ne, dann richtig, richtig heftig gecrunched haben. Und besonders damit ob bei Annecy was man sehen kann. Aber das ist auch nicht die fertige Fassung gewesen. Ne?
Wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, ja. Ah, ich sehe es gerade, es gab schon mal, stimmt, es gab ja schon mal eine Ankündigung, wann es rauskommen soll, das haben die vor Ewigkeiten mal angekündigt, dass es ja im Dezember diesen Jahres rauskommen soll. Also, ja, wenn sie das einhalten, mal sehen.
Wäre cool.
Ja. Dann haben wir wieder Delays und meine Güte, der Misfit der Dämonenakademie, der hat es echt nicht einfach.
Hat sie wieder erwischt.
The Misfit of Demon King Academy 2 verschiebt jetzt wieder mal ein paar Episoden. Das hat ja enorme Probleme schon die ganze Zeit gehabt irgendwie. Diese zweite Staffel. Ursprünglich ist, glaube ich, wann die anfangen sollte, mal verschoben worden. Dann ist sie im Januar 2023 angefangen, ist mittendrin abgebrochen worden wegen Covid-19, wo angeblich ist dann, glaube ich, im Juli 2023 gezeigt worden, die erste Hälfte zum ersten Mal vollständig von dieser zweiten Staffel. Und jetzt läuft ja aktuell die zweite Hälfte. Nur wird sie jetzt halt wieder verschoben. Wir werden da jetzt auch 3 Episoden verschoben. Und zwar Episode 22 soll dann erst am 28. Juni rauskommen, statt am 21. Episode 23 soll am 3. Juli rauskommen. Also beides wird halt jeweils um eine Woche aufgeschoben. Aber für Episode 24 haben wir dann halt noch gar kein Datum, weil halt dann der TV-Slot in der Woche darauf schon vom nächsten Anime halt besetzt ist, ne?
Ja. Also, ich hatte mir ja vorgenommen zu warten, bis die fertig ist, die zweite komplette Staffel, um es mir dann anzugucken. Und teilweise bereue ich diese Entscheidung und teilweise bin ich auch froh drum, ne? Also, es wird wahrscheinlich schon gut sein, dann erst später die ganzen kompletten fertigen Episoden gesehen zu haben, ne? Besonders wenn sie noch irgendwie was nachbessern müssen. Aber, boah, ich frage mich, ob das Ding was taugt. Ich meine, das ist nicht nie gesagt, ne? Du kannst unglaublich schreckliche Produktionsverhältnisse haben und trotzdem ein Meisterwerk draus haben. Evangelions beste Beispiel. Das war ja der absolute Terror aus der Hölle, diese Produktion. Und trotzdem, der Anime, der da rausgekommen ist, ist ein Klassiker. Ne?
Ja. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich habe halt auch in diese zweite Staffel noch gar nicht reingeschaut. Ich habe jetzt noch nichts wirklich dazu gehört. Wir sind ja auch irgendwie die einzigen beiden, die groß positiv über die erste Staffel gesprochen haben. Ich kenne sonst die Banden zumindest.
Meine Güte, die haben alle keinen Geschmack.
Ja, vielleicht werden wir es mal sehen, wenn irgendwann diese zweite Staffel mal zu Ende geht. Und viele Demon Slayer-Fans, die können sich zumindest freuen, dass bei Ufotable wiederum in der Production Pipeline alles ordentlich gut aussieht. Denn jetzt ist noch angekündigt worden, dass die letzten zwei Folgen der aktuellen Season in Überlänge rauskommen sollen. Episode 7 ist mit einem 40-Minuten-Slot versehen und Episode 8 mit einem 60-Minuten-Slot.
Die machen sowieso nur das, was ihnen passt. Immer die Extrawürste, ne? Erst spät anfangen in der Saison und dann halt wenige Episoden dafür, ein paar davon extra Länge, ne?
Ja. Yep. Also ja, da holen sie dann dafür auf, dass es halt nur 8 Episoden sind, I guess.
Ja, ich schätze mal, wenn man es ausrechnet, kommst du dann später wieder auf eine normale Länge von so irgendwie 11, 12 Episoden, ne?
Wahrscheinlich. Ja. Weil die erste war doch, glaube ich, auch doppelt, ne? Oder
die
so.
Erste war auch also, extra lang, ja. Ja.
Ja. Ufotable, ey, die kriegen auch immer die Extrawürste im japanischen Fernsehen.
Okay, ja, auf jeden Fall, Demon Slayer ist noch immer ein riesengroßes Ding. Und ich frage mich echt, wie das mit Demon Slayer weitergeht. Ich weiß nicht, ob Demon Slayer einfach so ein automatischer Dauerbrenner wird, der nie aufhört. Weil der Manga ist ja definitiv und absolut zu Ende, ne?
Ja.
Ich hab auch nicht gehört, dass der Mangaka irgendwie Pläne hat, da irgendwie noch mal hinzugehen. Ne? Ich habe keine Ahnung.
Wusste ich auch nicht.
Manchmal lassen sich die Leute ja überreden, ne? Mit einem roten Büschel Geld. Aber davon habe ich noch nichts dergleichen gehört, was das angeht.
Ich auch nicht. Ja, und was wir sonst noch haben, ist auch eine wilde News. Studio 3 Herz hat ihr Business im Prinzip für Sword Art Online Alternative Gun Gale Online 2 an A1 Pictures abgegeben. Das heißt, Studio 3 Herz ist im Prinzip gar nicht mehr in die Produktion von der zweiten Staffel von Gun Gale Online involviert. Es wird aber immer noch der gleiche Staff bleiben. Die werden den halt nur jetzt alle bei A1 Pictures produzieren.
Okay, die Nomaden gehen wir einfach weiter.
Das heißt... Das hätte eigentlich eine große Rettung jetzt für Studio 3 Herz werden können, weil die letzten Anime, die sie alle gemacht haben, ziemlich in die Tonne halt gegriffen haben. Ich weiß jetzt nicht, wie gut The Devil is a Part-Timer in Japan angekommen ist, die Fortsetzungen, aber im Westen sind ja kritisch ziemlich zerrissen worden auf jeden Fall. Mhm. Und die dritte Staffel hat dann gar niemanden mehr gekümmert. Und auch andere Sachen, die 3 Herz in letzter Zeit so rausgebracht haben. So dieses Healer Girl habe ich von Kritikern eigentlich ziemlich Gutes gehört, aber das hat halt kein Schwein geguckt.
Ja, ich auch nicht.
The Marginal Service ist dann komplett gefloppt. Also das Erfolgreichste, was wir vorher gemacht haben, sind 2 Staffeln von A3, was so ein Male-Idol-Ding gewesen ist. Aber das war auch schon 2020, also ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Meine Güte.
Und sonst hat jetzt 3 Herz auch nichts weiter in der Production Pipeline, was jetzt noch hätte rauskommen sollen. Die zweite Staffel von The Devil is a Part-Timer, also die zweite Staffel von der zweiten Staffel. Von The Devil is a Part-Timer ist jetzt auch schon wieder ein Jahr her. Die lief nämlich im Sommer 2023. Gun Gale Online haben sie jetzt komplett abgegeben halt an A1 Pictures. Das heißt, im Studio geht's nicht unbedingt gut. Es ist zumindest besser, das im Vorhinein zu wissen, dass sie es wahrscheinlich nicht packen werden und die Arbeit dann abzugeben. Es ist aber auch schade. Hm. Weil Studio 3 Herz hat schon einige ziemlich coole Anime halt gemacht. Mit Princess Principal. Ich mag den Black Fox-Film auch sehr gerne, was ja ursprünglich auch mal eine Serie sein sollte eigentlich, aber dann gab es da auch Produktionsprobleme. Dimension W hatten sie ja relativ zu Anfang gemacht, nachdem sie gegründet worden sind.
Ja. Also, die. Wir sollten vielleicht nicht so reden, als wäre das schon vorbei mit Studio 3 Herz. Wir sehen vielleicht, sehen wir sie einfach in einem Jahr oder einem halben Jahr wieder mit so einem Idol-Anime. Wer weiß, ob sie einfach was finden, wo sie Geld reinschaffen können.
Ja.
So, es ist halt immer eine heftige und brutale Szene da drüben, ne? Mm. Auf dem Anime-Markt. Und soll man eigentlich froh sein, dass dann die Produktion nicht einfach flöten gegangen ist, sondern halt die Leute kompetent genug waren, um zu sagen, ja, wir können das alles übertragen und dass sie es auch einfach geschafft haben, das alles zu übertragen. Also so einfach stelle ich mir das nicht vor mit Datenaustausch.
Ja, dann gehen halt jetzt die ganzen Leute halt rüber zu A1 Pictures, produzieren es da. Ich meine, A1 Pictures hätte sowieso die ganzen anderen Sword Art Online Anime gemacht, da sind ja die Ressourcen dann also dafür da. Hm. Für die Fans, also die Leute, die sich dann auf den Anime freuen, ist das also jetzt, wird man da jetzt wahrscheinlich halt keinen großen Unterschied dann letztendlich sehen oder sowas. Wird halt nur ein anderer Name dann draufstehen. Dann kommen wir noch zu zwei News abseits vom Rest. Einmal ist leider, haben wir wieder einen Todesfall, und zwar ist der Produzent Hiroyuki Omori gestorben. Omori ist einer der wichtigsten Figuren dafür, dass wir aktuell die Jojo-Anime so haben, wie wir sie haben. Hm. Der ist 2011 Warner Bros. Japan zu Warner Bros. Japan gegangen und hat dort Jojo's Bizarre Adventure für David Production gegreenlightet. Und deswegen haben wir jetzt diese ganzen Staffeln von Jojo. Und ja, der ist jetzt leider gestorben. Gibt keine großartigen Details jetzt weiter von Warner Brothers oder so dazu, sondern sie haben es halt einfach berichtet, was auch okay ist. Der hat halt vorher auch schon an einigen anderen Anime mitproduziert, zum Beispiel die alten When They Cry Anime, also Higurashi, noch aus den 2000ern. Aber auch sowas Cooles wie High Score Girl oder Kashan Sins.
Ja.
Und
Ja, sehr viel Zeugs, wo ich ganz, ganz, ganz toll fand, hat der mitgemacht. Das ist echt schade, das ist echt blöd. Ja. Ich meine, der hat ja nicht nur immer den Produzenten gespielt. Das Coole ist, ne, dass er sich auch nicht zu schade war, einfach eine kleinere Rolle wieder anzunehmen. Ne. Der war bei High Score Girl der ersten Staffel, war er ausführender Produzent. Und er hat auch überall mitgeholfen, wo er so die Finger mit rein konnte. Egal, ob es Danmachi ist, da hat er eine ganze Menge als Assistent mitgeholfen. Oder so, was war das nochmal? Mob Psycho. Bei Mob Psycho war er auch dabei als helfende Hand. Ne? Also Wahnsinn, wo der überall so mitgemischt hat.
Ja, als halt einer so im Prinzip der Köpfe von Warner Bros. Japan, wenn es um Anime geht, in den letzten Jahren damit halt viel in einigen großen Titeln halt involviert gewesen. Warner Bros. Japan produziert ja jetzt nicht unbedingt so viel. Ist also wirklich schade. Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich nicht Jojo, so wie wir es aktuell haben. Und da muss man ihm schon für danken. Und dann Cybercrime. Und zwar Kadokawa ist irgendwie von einer Ransomware-Attacke getroffen worden. Ransomware heißt ja, ne, dass interne Dokumente und Daten verschlüsselt werden und die Hacker dann halt irgendwie eine Geldsumme oder sowas dafür verlangen, das wieder freizugeben. Und das hat auch Kadokawa getroffen am 8. Juni. Es gab letzte Woche schon ein Statement dazu von Kadokawa. Ich wollte das letzte Woche noch nicht unbedingt mit reinnehmen, weil wir noch keine wirklichen Infos jetzt dazu haben, was genau passiert ist, sondern einfach, wir sind gehackt worden. Mhm. Jetzt haben wir von Kadokawa noch einige Updates dazu bekommen, was passiert ist und was das jetzt erstmal bedeutet. Und zwar ist diese Ransomware-Attacke vor allem die privaten Server, die für Niku Niku verantwortlich sind, also das japanische YouTube, getroffen. Und Niku Niku wird jetzt wohl erstmal für einen Monat nicht erreichbar sein. Boah, was das ziemlich krass ist.
Das ist sehr brutal.
Ja, also Niku Niku ist wirklich ein ziemlich großes Ding in Japan. Ich meine, dadurch, dass so viele VTuber auf YouTube unterwegs sind, hat YouTube da definitiv nochmal ein bisschen mehr Kraft auch gewonnen in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz wird Niku Niku immer noch sehr viel benutzt.
Ja, als sowohl einfach nur als Video hochladen und als auch als Streamer-Service, ja, ne?
Genau, und das wird jetzt für einen Monat erstmal nicht erreichbar sein, was ziemlich lang ist. Für den Zeitraum in diesem Monat auch alle irgendwie Paid Subscriptions oder so, die man auf Niku Niku gehabt hat oder so, die will Kadokawa zurückerstatten. Und sie haben süßerweise eine kleine Alternativ-Niku Niku-Seite gestartet, namens Niku Niku Doga, was der alte Name ist von Niku Niku, bevor es Kadokawa übernommen hat, wo die populärsten Videos zu Startzeiten von Niku Niku, so aus 2007, zu sehen sind. Das ist so, als ob YouTube die YouTube-Classic-Variante starten würde.
Ja.
Gleichzeitig hat das auch die Produktion vor allem von Printsachen und von Merchandise getroffen. Das heißt, das könnte bei einigen Magazinen zu Delays kommen und halt vor allem die JapanerInnen betreffend, irgendwie wenn sie Merchandise oder so über die Website von Kadokawa bestellt haben.
Also ich kritisiere Kadokawa nicht dafür, dass sie gehackt werden. Sowas geht unglaublich schnell, ne? Da arbeiten so viele Leute und da muss nur einer einmal ein bisschen übermüdet sein und aus Versehen eine PDF in seinen E-Mails anklicken, ne?
Ja.
Das ist also nicht unbedingt das, wo ich denke, dass man sie kritisieren sollte. Aber dieser Ausfall ist schon massiv. Da war irgendwo, haben sie mit ihren, ja, mit ihrem Sicherheitssystem für die Härtefälle, es hat irgendwas nicht so funktioniert, wie es sollte. Kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand eingeplant hat, ach ja, wenn wir gehackt werden, dann werden wir gehackt. Aber wir haben ja genug getan, um dann innerhalb von einem Monat wieder online zu gehen. Nein, Kollege, nein. Normalerweise sorgt man dafür, dass man so viel Backup und Extra hat, dass man nach ein paar Tagen wieder online gehen kann.
Ja.
Ja.
Ja, also es ist schon eine große Angelegenheit, die uns halt jetzt hier im Westen irgendwie so halt so gar nicht betrifft, weil es halt speziell dann halt sowas wie Niku Niku und japanisches Merchandise und sowas angegriffen hat. Aber ja, für die Japaner muss das ein ziemlich großes Ding jetzt tatsächlich sein, dass dann irgendwie Magazine oder sowas dann eventuell verschoben werden müssen und dass dann jetzt sowas wie Niku Niku nicht für einen Monat erreichbar ist. Also das muss für japanisches Social Media tatsächlich, würde mich echt mal interessieren, was da drüben, wie es da drüben gerade brennt.
Ja, und auch bei so einem großen Verlag wie Kadokawa, ne, da denke ich mal schon, dass es da einiges an Rumoren geben wird in der japanischen Presse und auch von der Regierung, von wegen, wir müssen mehr tun. Bin ich mal gespannt.
Ja. Hoffentlich sind zumindest keine privaten Daten oder sowas mal wieder gehackt worden von irgendwelchen NutzerInnen. Das wäre, aber man weiß, bei Neues ist ja nie. Naja, wir sind durch für heute. Das waren die News aus dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden zweiten Mittwoch einmal Anime Slam, wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut und gelesen haben. Und jeden Mittwoch gibt es Rolling Sushi. Da geht es um die News aus Japan, was da aktuell so in der Politik, in der Gesellschaft und so weiter los ist. Wenn ihr das nicht hört, dann hören wir uns halt nächste Woche wieder hier. Dann, ist ja auch nicht so schlimm. Wir sind ja da. Wir machen genug Podcasts, damit ihr regelmäßig unsere Stimme hören könnt. So oft, wie ihr das wollt.
Ja, nur darum geht's uns.
Also, tschüss.
Ciao.